Es ist eine Freude, wieder hier zu sein und das Wort Gottes an euch weiterzugeben. Danke für die Möglichkeit, Matthias. Ich möchte mit uns noch einmal beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns Leben schenken willst. Du tust das durch deinen Sohn. Du tust das durch dein Wort immer wieder neu. Wir danken dir dafür und wir beten, Herr, dass du uns hilfst, dass das zu empfangen, was du zu uns heute sagen willst. Und bitte hilf mir dabei, treu dein Wort auszulegen. In Jesu Namen. Amen. Einige Fragen für uns gleich am Anfang. Wer kennt Menschen, die negative Vibes oder Stimmung abgeben? Muss nicht melden. Zweite Frage, verbringt ihr gerne Zeit mit diesen Menschen? Dritte Frage, würdet ihr diese Menschen anderen weiterempfehlen? Dann die vierte Frage, kann es sein, dass jemand in diesem Raum gerade über dich gedacht hat, als ich diese Fragen gestellt habe? Warum lohnt es sich, diese Fragen nachzudenken, vor allem in Bezug auf uns selbst. Weil Gott will, dass seine Kinder ein Licht in der Welt sind und eine Freude innerhalb der Gemeinde unter Glaubensgeschwistern sind. Das ist ihm wichtig. Und je nachdem, wie wir diese Fragen in Bezug auf uns selbst geantwortet haben, zeigt sich, in welchem Maß andere uns als Licht oder und Freude erleben. In dieser kurzen Zeit möchte ich anhand der heutigen Predigtstelle uns ermutigen, helle nach außen zu leuchten und tiefere Freude nach innen zu strahlen. Uns allen zum Wohl und Gott vor allem zur Ehre. Lass uns die Predigtstelle lesen, das ist Philipper 2, 14 bis 18. Sollte auf der Seite 227 sein, glaube ich, in den ausliegenden Bibeln. In der Hetra-Teil, genau. Lass uns Gottes Wort hören. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und Lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Was das Licht und die Freude bedroht, das ist die erste Frage, die diese Stelle stellt bzw. antwortet, was das Licht und die Freude bedroht. Paulus fordert die Christen in Philippi und auch im weiteren Sinne uns auf, keinen Raum für Murren und Zweifel zu geben. Vers 14. Bevor wir weitergehen, einfach mit diesem Wort Zweifel. Das ist eine mögliche Übersetzung, aber wahrscheinlich ist das nicht das Zutreffendste. Dieses Wort kann auch mit Streitigkeiten übersetzt werden. Und im Kontext ist es auch sinnvoller. Seit 1,27 ist das Thema grundsätzlich von Paulus. Er fordert die Philipper auf, einmütig zu sein, eines Sinnes zu sein, also einheitlich zu sein. Die Philipper sollen einander höher achten als sich selbst, am Anfang von Kapitel 2. Die Philipper sollen vor allem von Jesus lernen, wie Demut aussieht, auch nochmal im Kontext von einmütig zu sein. Und dann später wird Paulus zwei Gemeindemitglieder, also in Kapitel 4, dazu aufrufen, namentlich ihre Streitigkeiten hinter sich zu lassen. Philippi war eine Vorbildgemeinde, fast alles ist gut, war gut in dieser Gemeinde, gesund. Aber es scheint zumindest, dass sie dieses eine Problem haben. Manche Geschwister in der Gemeinde haben doch ein bisschen so Streit miteinander gehabt. Also, ich würde dieses Murren und Streitigkeiten hier lesen, also nicht Murren und Zweifeln, Murren und Streitigkeiten. Nun, das war dieses Murren und Streitigkeiten, das ist ganz sicher nicht die, also Philippi war nicht die einzige Gemeinde, die damit gekämpft haben. Ja? Das kennt Gottes Volk, das plagt Gottes Volk seit immer. Es wird nicht die einzige, also wenn ihr das hier erlebt, ich hoffe nicht, aber wenn ihr das hier erlebt, das wird nicht die einzige Gemeinde sein, die damit zu kämpfen hat. Seit immer kämpft Gottes Volk damit. Seit Israel in der Wüste. Da ist, wo wir das besonders sehen und häufig sehen. 40 Jahre lang. Murren und Streiten. Murren und Streiten. Und das war tatsächlich die größte Bedrohung für Gottes Volk im Alten Testament. Ja, in dieser 40 Jahre Wüstenwanderung, es waren nicht die Amalekiter oder Ägypter oder wer auch immer zu Feind Gottes gehört haben, die dieses Volk richtig bedroht haben, sondern da, wo sie gemurrt und gestritten haben. Da ist sozusagen fast die Stecke abgezogen worden von diesem Volk. Das war die größte Bedrohung, Murren und Streiten. Das passt nicht zum Gottes Volk, das gefällt Gott nicht. Es zeugt von Undankbarkeit. Undankbarkeit, weil man all das Gute, das Gott tatsächlich gemacht hat, all die Liebe, die er gezeigt hat, alle die Liebe, die er weiter zeigt, alle die Gnade, die er zeigt, dass man das verachtet, dass man das nicht ernst nimmt. Dass man das vielleicht auch als selbstverständlich sieht. Ja, Gott muss ja so sein. Man fokussiert nur auf die eigenen Begierden, nur auf die eigenen Präferenzen und nicht auf die Liebesbeweise von Gott. Die Liebe ist Beweis des Gebens. Stell dir vor, du gibst jemandem ein schönes Geschenk, zum Beispiel ein schwarzer Ferrari, und dann sagt er dir, im Rot wäre es schöner gewesen. Das ist Undankbarkeit. Das ist schon mal passiert. Ich habe gerade gehört, das ist schon mal passiert. Ach so. Ja, zum Beispiel. Ja. Und so möchte ich als erstes die ersten Fragen zum Mitnehmen geben, die wir mit dem Herrn gemeinsam auch bedenken können. Wann war das letzte Mal, dass du im Gebet dich nicht beschwert, sondern Gott nur gedankt hat? Oder was kommt öfter vor in dein Gebetsleben? Das Beschweren oder Danken. Murren und Streiten zeugen nicht nur von Undankbarkeit, es zeugt auch von Hochmut. Da hinten liegt einfach diese Erwartung, also dieser Anspruch, ich verdiene mehr. Man denkt zu viel von sich selbst, zu wenig von anderen, zu wenig auch von Gott. Wir beanspruchen für uns mehr Rechte, als uns zusteht oder wir überhaupt verdienen. Eben Hochmut und Undankbarkeit sind ganz sicher nicht der Weg Jesu. Ihr habt letztens diese wunderschöne Hymne in Kapitel 2, Verse 5 bis 11 betrachtet. Gehe ich davon aus? Wie anders war Jesus? Ich lese diese Hymne nochmal vor, weil sie so schön ist. Und das wirklich vor Augen führt, wie wir anders gesinnt sein sollen. Lass uns das lesen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie anders war Jesus, nicht wahr? Obwohl er das Recht hatte, alles zu beanspruchen, entäußerte er sich. Erniedrigte er sich. Das ist der Weg Jesu. Das ist der Weg des Evangeliums. Und Gott will, dass wir als seine Kinder auf diesem Weg gehen. Ja, das ist der Punkt dieser ganzen Stelle. Dieser ganze Abschnitt fängt eigentlich in Kapitel 1, Vers 27. Schau kurz da. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Lass es entsprechend des Evangeliums sein. Seid motiviert, inspiriert, wenn man so will, durch das Evangelium. Für das vor Augen. Nun, für was ist das alles wichtig? Zwei Aspekte greift Paulus auf. Zum einen, es ist wichtig wegen des Zeugnisses nach außen. Und zweitens, wegen der innergemeinschaftlichen Leben, die sie innerhalb der Gemeinde haben. Das wollen wir uns anschauen. Erstens, Licht in der Welt. Negative Stimmung, ja, erzeugt durch Murren und Streitigkeiten. Es gibt einen faulen Geruch. Ja, wir kennen das. Viele von uns haben das schon erlebt. Ihr kommt in einen Raum, wo gerade gestritten wurde, also ihr wusstet nicht, dass gestritten wurde, aber ihr kommt da rein und das merkt man. Dicke Luft. Ist nicht angenehm. Wer bleibt in so einer Situation gerne? Man versucht sich wegzudücken. Ne? Also doch, mir ist eingefallen, ich muss doch gehen. Also geht es Menschen in der Welt nicht anders? Ja, wenn sie unter Christen kommen und das erleben, ach, sie bleiben weg. Das soll uns nicht wundern, zum Wundern bringen. Nun, die bleiben weg nicht, weil die Welt das nicht kennt. Natürlich kennen sie das auch. Sie machen es nicht besser. Ja, Murren und Streitigkeiten gibt es überall. Aber die Menschen von draußen wissen, dass es besser sein soll in der Gemeinde. Und da haben sie recht. Da haben sie vollkommen recht. Sie wissen, die haben es schon gehört. Und Christen sollen einander lieben. Christen sollen einander annehmen. Also oben über diese Murren und Streitigkeiten, obendrauf kommt dann Heuchelei. Und deswegen ist es sehr, sehr unattraktiv. Auch wenn sie das woanders kennen. Es ist besonders unter Christen unattraktiv. Andererseits, wenn Gottes Kinder entsprechend im Evangelium leben, schaut Vers 15, ohne Makel, untadelig, lauter, so sehen sie aus. Da haben Menschen nichts zu beanstanden, im Gegenteil, sie werden sogar auffällig, weil es so anders ist, als sie was sie sonst in der Welt kennen. Ja, in der Welt sehen sie nur Verdorbenes, Verkehrtes, das ist, was hier auch betont wird. Sie sehen genug Murren und Streitigkeiten. Und dann begegnen sie Menschen, die anders gestimmt sind, keine negative Stimmung haben. Und das fällt auf, wie Licht in der Dunkelheit. Und es gibt noch einen Grund, warum sie so hell leuchten. Wir haben gerade über Heuchelei nachgedacht. Authentisches Leben ist das Gegenteil davon. Ja? Also wenn Heuchelei unsere schlechte Sachen minus 10 macht, authentisches Leben vervielfacht das. Plus 10. Es ist sehr attraktiv für Menschen. Der Philosoph David Hume aus England, der war Deist, also hat an Gott geglaubt, aber war nicht gläubig. Der hat gerne den Prediger George Whitefield gehört. Einmal hat er das auch mit einem Freund diskutiert und der Freund war erstaunt. Er hat gesagt, du glaubst nicht etwa dran, was Whitefield predigt, warum gehst du hin? Er sagte, nein, ich glaube nicht dran, aber er schon. Das war sehr attraktiv. Wenn wir sagen, dass wir eine wunderbare Erlösung erlebt haben, aber murren und streiten die ganze Zeit, warum sollen das die Menschen abnehmen? Wenn wir aber Freude und Dankbarkeit ausstrahlen, das ist überzeugend, das ist sehr überzeugend. Nun, wie können wir weniger murren und streiten? Wie können wir mehr danken und freuen? Wie können wir helle leuchten? Wie können wir in einem Wort entsprechend unserem Zeugnis leben, entsprechend dem Evangelium. Schaut Vers 16 am Anfang. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Und dieses Festhalten ist ein interessantes Wort, das hat zwei Bedeutungen. Das kann festhalten, also wie ich irgendwas festhalte, oder es kann auch vorführen bedeuten, präsentieren. Ich glaube, beides ist richtig. Ihr könnt es jetzt ein bisschen mal so vorstellen, ich halte an irgendwas fest und ich präsentiere das gleichzeitig. Erstens halten wir das Wort des Lebens für uns selbst fest. Das bedeutet, das Evangelium richtig verinnerlichen, besinnen darauf, was Gott uns alles in Jesus Christus gegeben hat. Lass uns darüber nachdenken, was hat er für uns gemacht? Er hat uns seinen einzigen Sohn, den er vollkommen geliebt hat, als Lösegeld dahin gegeben. Ein besseres Geschenk hätte Gott uns nicht geben können. Und warum hat er das gemacht? Damit wir von unserer Sünde freigesprochen werden. Damit die Strafe, die wir verdienen, auf jemand anderen fällt, auf seinen Sohn fällt. Das hat Gott für uns gemacht. Er hat uns arme Menschen durch die Armut und Erniedrigung von Jesus reich gemacht. Er hat uns schuldige Menschen durch das Opfer von Jesus Christus gerecht gesprochen. Er hat uns verwahrloste Menschen durch die Verwahrlosung seines Sohnes zu Söhnen und Töchtern gemacht. Das hat Gott für dich gemacht. Das hat Gott für uns gemacht. Er schenkt uns alles mit seinem Sohn. Haben wir einen Grund für Undankbarkeit? Haben wir einen Grund für Hochmut, wenn wir das verinnerlichen? Wir halten das Wort des Lebens für uns. Aber zweitens, wir führen das Evangelium vor, wir präsentieren das, wir halten es vor unseren Augen. Wir lassen es bestimmen, wie wir mit Glaubensgeschwistern und auch sonst mit anderen Menschen umgehen. Ja, das ist zwischen uns und den Menschen. Das Einzige, was zwischen uns und den Menschen kommt, ist das Evangelium. Und stellen wir uns mal vor, wie würden wir mit Menschen in der Gemeinde und sonst auch umgehen, wenn wir in jeder Situation so bedacht wären. Das Einzige, was zwischen mir und dir steht, ist Evangelium. Können wir mit Menschen streiten, wenn uns bedacht ist, ach so, Evangelium zwischen uns. Es ist schwierig. Das hilft offensichtlich nicht nur unser Zeugnis nach außen, das hilft auch der innergemeinschaftlichen Leben. Dazu kommen wir in den letzten paar Versen. Die Freude nach innen. Ohne Murren und Streitigkeit zu leben, bewirkt Freude in alle Richtungen innerhalb der Gemeinde. Erstens, und Paulus redet hier von sich selbst, also Freude für Paulus, und im weiteren Sinne können wir an alle denken, die das Evangelium an uns bringen. Ja, die Lehre, die Ältesten, die Pastoren der Gemeinde. Es bringt ihnen Freude. Ich erlebe das, ich glaube auch die Pastoren und Ältesten hier erleben das, dass die Mitglieder wollen schon ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, Pastoren. Das finde ich schön, das ist auch eine gute Sache, das ermutigt sehr. Und vielleicht fragen sich manche, was sie tun können. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber was mir das beste Geschenk von Mitgliedern ist, also von Hachinger Teil rede ich jetzt, ist nicht, dass sie mir einen schönen Urlaub schenken würden oder ein nagelneues Auto. Nur natürlich, wenn sie das geben, würde ich das nehmen, ohne jede Frage. Aber das ist nicht, was mir am meisten Freude bringt. Am meisten Freude würde es mir bringen, und es bringt mir auch, das sehe ich auch, zu sehen, dass das Evangelium die innergemeinschaftliche Beziehungen stärker prägen als alles andere. Das bringt mir am meisten Freude. Ich habe neulich mit einer Dame aus unserer Gemeinde gesprochen. Sie wollte mit mir reden, weil sie gemerkt hat, dass sie eine ganz andere politische Meinung hat als eine ihrer besten Freundinnen in der Gemeinde. Und das hat sie gestört und enttäuscht. Sie sagte aber, meine Neigung wäre, mich von dieser Person zu distanzieren, aber ich habe den Eindruck, dass Jesus will, dass ich sie bedingungslos liebe und toleriere. Ich habe gedacht, ja, genau, das hast du mir ein schönes Geschenk gemacht. Das ist ein echter Lohn für Mitarbeiter des Evangeliums. Dafür lohnt sich die harte Arbeit, das sagt Paulus auch hier. Ne? Auch wenn ich alles von mir gebe, aber dies sehe unter euch, es hat sich gelohnt. Was für eine Freude. Was für eine Freude. Ja, wenn ihr evangeliumzentriert denkt und das Evangelium euer Leben und Beziehungen in der Gemeinde bestimmen lässt, habt ihr euren Leitern was Gutes getan. Sie brauchen keine Geschenke sonst von euch. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das sage. Tut mir leid, falls jemand doch ein BMW euch geben wollte. Aber ich glaube, das geht euch auch so. Ein Wort an die Leiter habe ich auch, weil Paulus redet hier auch über Leiter. Wenn ihr das in euren Gemeinden sehen wollt, haltet das Evangelium vor. Ja? Und das bedeutet, lasst das Evangelium weiterhin das Zentrum eurer Lehre sein. Also ich bin hier viele Jahre gewesen, ich weiß, dass das der Fall ist. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass es schön, dass es so ist und dass es weiter so ist. Und ermutige sie als Gemeinde auch, wenn sie das machen. Ne? Immer mal wieder hört man, ah, schon wieder Evangelium. Nein, das ist das Zentrum von allem. Und haltet es auch fest in eurem Leben als Leiter. Verkörpere das. Seid Vorbilder der Herde. Das ist auch eine Botschaft für mich und für alle Leiter. Nun, diese Freude geht nicht nur in Richtung Leiter, sondern auch zwischen Glaubensgeschwistern. Vers 17 und 18 sagt Paulus das auch. Ne? Das ist die Erwartung von Paulus, dass das auch innerhalb der Gemeinde der Fall sein wird. Je mehr die Christen das erleben, desto mehr werden sie selbst Freude haben. Sie werden das selbst, also sie werden sich immer mehr freuen. Erstens Freude mit und füreinander. Das wünschen wir uns alle, oder? In einer Gemeinde zu sein, wo die Menschen sich gegenseitig freuen, das tut uns gut. Stellt euch vor, wie es Gästen geht, wenn sie kommen und das sehen. Wenn sie sehen, wie ihr euch gegenseitig begrüßt, euch umarmt, das macht was aus. Miteinander lacht, miteinander weint, das ist zeugnishaft. Diese innige Gemeinschaft kennt die Welt nicht so. Es ist eine Freude, das zu erleben. Das ist anziehend. Und es tut uns allen wohl. Und dann zweitens, also nicht nur Freude mit und füreinander, aber Freude in sich selbst. Ein gutes Miteinander ist wie Balsam für die eigene Seele. Hört, was Sprüche 27,9 sagt. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Es ist schön für uns auch. Nun, vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, wo du keine Freude in der Gemeinde oder mit deinen Gemeindegeschwistern empfindest. Nun, es kann legitime Gründe geben, die angesprochen werden müssen. Und wenn du in diesem Fall bist, möchte ich dich ermutigen, such eure Ältesten auf, thematisiere das. Aber meiner Erfahrung nach kommt es oft, nicht immer, aber oft daher, dass wir in einem oder anderen Punkt uns selbst zu wichtig nehmen. Dass wir mehr auf die Sachen achten, die uns dienen und nicht so sehr auf das, was die anderen dienen. Das war offensichtlich auch der Fall hier in Philippi. Ne? Das spricht Paulus auch am Anfang von Kapitel 2 an. Wenn das der Fall mit dir sein könnte, möchte ich zum Schluss nochmal ermutigen, das Wort des Lebens zwischen dir und deinen Geschwistern hochzuhalten. Wenn das wirklich vor Augen ist, Gott wird dein Herz dadurch verändern. Denn es erinnert uns, worum es im Leben tatsächlich ankommt. Worauf es ankommt, worum es im Leben geht. Ja, wir wollen nicht uns selbst dienen. Wir wollen nicht uns selbst groß machen. Wir wollen Jesus groß machen. Wir wollen Jesus dienen. Und das tun wir, indem wir seine Liebe, seine Gnade, seine Opferbereitschaft verkörpern und das auch weitergeben. Möge der Herr das mehr und mehr in jedem von uns bewirken. Ich bete. Vater, wir danken dir für das Evangelium, das wirklich prägt, wie wir miteinander umgehen. Wir danken dir, dass durch das Evangelium wir zu helle Lichter auch in dieser Welt sein können, die diese Art von Beziehung nicht kennt. Und Vater, wir danken dir auch, dass du uns Freude geben wollen. Du sagst uns diese Dinge, damit unsere Freude mehr wächst. So bitten wir dich, Herr, dass du das in uns weiter bewirkst. Lass das Evangelium uns immer klarer vor Augen haben, das Wort des Lebens immer vorhalten für uns selbst und andere Menschen. Zu deiner Ehre, zu unserem Freude und zum Segen in dieser Welt. In Jesu Namen beten wir das. Amen.